Die Kulisse in Davos, die passte. Der rote Teppich ausgerollt in verschneiter Landschaft für den amerikanischen Präsidenten. Für den Mann, der so gerne seinen Fuß auf Grönland setzen möchte. Der Streit um das Stück Eis, die Nagelprobe für die NATO und das amerikanisch-europäische Verhältnis, hat dann aber plötzlich eine neue Wendung genommen. Präsident Trump verzichtet auf die angedrohten Strafzölle und spricht jetzt von einem Arktis-Abkommen, verhandelt mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Alle Augen auf Trump, Showdown in Davos. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Wir wollen also nur ein Stück Eis für im Gegenzug zum Schutz der Welt. Wir haben nie was anderes gefordert und wir hätten dieses Stück Land auch eigentlich behalten können, aber wir haben das nicht getan und Sie haben jetzt die Wahl. Sie können Ja sagen und das würden wir hoch zu schätzen wissen oder Sie können Nein sagen und dann werden wir das nie vergessen.
Der amerikanische Präsident heute Nachmittag in Davos zum Thema Grönland. Herzlich willkommen aus Berlin. Wir analysieren die Rede und natürlich auch mehr mit diesen Gästen. Herzlich willkommen Sarah Bressan. Sie ist Wissenschaftlerin am Global Public Policy Institute mit dem Schwerpunkt internationale Sicherheit und Friedenspolitik. Almut Möller ist Direktorin für europäische und globale Angelegenheiten am Think Tank European Policy Center in Brüssel. Julius Vandala ist Kampagnen- und Strategieberater, Experte für die USA, Teil des Podcasts White House Briefing. Und vor langer Zeit war er mal im Wahlkampf für Barack Obama engagiert. Rüdiger Bachmann ist Wirtschaftswissenschaftler, Ökonom. Er lehrt seit 2007 in den USA, zurzeit als Professor of Economics an der University of Michigan in Ann Arbor. Herr Bachmann, das war jetzt wieder ein Tag, der alle ein bisschen in Atem gehalten hat. Alle erst ganz aufgeregt geschaut, was wird Donald Trump sagen? Er hat geredet über Grönland, hat klar gesagt, ich will weiter daran festhalten. Und dann hören wir auf einmal doch keine Strafzölle und es gibt ein Abkommen. Ist das ein typischer Trump oder was haben wir da gerade erlebt?
Ja, ich würde schon sagen, das ist so ein typischer Move von Trump, in dem er Probleme löst, die er selber geschaffen hat. Ja, das haben wir schon öfter gesehen und ich glaube, man muss sich das hauptsächlich innenpolitisch erklären. Denn wir reden darüber schon gar nicht mehr, aber wir haben ja jetzt in diesem kurzen Jahr, nicht mal 3 Wochen alt oder gerade 3 Wochen alt, haben wir den Sturz des Präsidenten in Venezuela gesehen. Wir standen kurz davor, eine Iran-Krise zu haben. Der Chairman der Federal Reserve sollte gefeuert werden und jetzt die ganze Grönland-Geschichte. Also 4 Ereignisse, die in normalen Zeiten absolut Big Pointers gewesen wären. Über die 3 anderen reden wir schon gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt der Politikstil von Trump, dass er nichts mehr erreichen wird, was die Legislative angeht, Gesetzesvorhaben angeht, sondern er macht jetzt Politik durch Spektakel, durch Entertainment. Das versteht er gut, das kann er. Insofern wird es immer wieder diese Auf- und Abs geben, diese Probleme lösen, die er selber geschaffen hat. Denn auch da wird ein Spektakel geben. Da wird es dann eine große Signing-Ceremony von diesem Rahmenwerk, das da angekündigt wurde, geben. Und das sind Bilder, die er zu Hause brauchen kann.
Mhm. Aber erstmal ist es doch positiv zu sehen, Frau Möller, dass es ein Abkommen geben soll. Das hat auch der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, bestätigt. Bei Einzelheiten weiß man jetzt noch nicht genau. Aber erstmal ist es doch was Positives, oder?
Also die Europäer jedenfalls tun gut daran, dass sie mit großer Ernsthaftigkeit in Erwägung ziehen, dass all das, was auch jetzt noch an Möglichkeiten im Raum steht für künftige Entwicklungen, auch wirklich passieren könnte. Insofern, das sind jetzt erste Verlautbarungen. Ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass die Dinge jetzt so ablaufen. Aber natürlich, es ist völlig klar, niemand hat ein Interesse an irgendeiner Form von Eskalation. Die Europäer schon gleich gar nicht, denn das setzt sie ja an anderer Front unter Zugzwang. Das, was jetzt im Raum stand in den letzten Tagen und was auch noch nicht ganz vom Eis ist, geht wirklich an die Substanz der transatlantischen Zusammenarbeit, das transatlantische Sicherheitsversprechen für Europa. Und insofern sind das Themen, die man sehr ernst nehmen muss und auch nach diesem heutigen Tag in Davos weiter ernst nehmen wird. Denn das ist ja auch in dieser Form nichts Neues. München wurde im letzten Jahr geschockt durch einen Auftritt des Stellvertreters. Und das sind natürlich Themen, die bleiben erhalten und die müssen weiter mit großer Ernsthaftigkeit bewegt werden.
die Münchner Sicherheitskonferenz meinten Sie im letzten Jahr mit dem Auftritt von Gigi Wenz. Frau Bressan, was würden Sie denn sagen, wenn er sagt, ja, wir werden uns das merken, Sie können Ja sagen, dann ist gut, wenn Sie Nein sagen, wir werden uns das merken. Ist das eine Drohkulisse, die da aufgebaut wurde und hat die dann jetzt schon ganz schnell gewirkt? Oder wie haben Sie diese Rede empfunden?
Es ist auf jeden Fall eine Drohkulisse. Das muss man vielleicht gar nicht so sehr an der Rede festmachen, weil die Rede, das war schwierig, da überhaupt irgendeinen Sinn herauszuerkennen. Das ist man auch schon gewohnt bei Trump. Aber natürlich die gesamte Kommunikation im Vorfeld. Wenn wir uns das mal anschauen, vor gut 13 Monaten, bevor Trump zum ersten Mal über Grönland gesprochen hat, Beginn letzten Jahres, war Grönland überhaupt keine valide Verhandlungsmasse. Jetzt, 13 Monate später, klingt es so, als hat der NATO-Generalsekretär zugestimmt, wir setzen uns an einen Tisch und verhandeln über Grönland. Und plötzlich ist Grönland legitime Verhandlungsmasse. Das ist insofern schon ein Gewinn für die Trump-Seite, für die US-amerikanische Seite. Und dazu gehört eine Kampagne und in gewisser Weise auch eine Kommunikationsstrategie, weil wir haben es zu tun mit dem Weltwirtschaftsgipfel auf dem europäischen Kontinent. Und alles, worum es ging in den letzten Tagen, waren Trumps Anmaßungen bezüglich Grönland. Was war die Strategie der Bundesregierung für Davos? Was war die Strategie der Europäer für den Weltwirtschaftsgipfel? Das kann Ihnen kaum jemand noch sagen. Darum geht es nicht. Und insofern daraus, aus diesen ganzen auch Kommunikationsstrategien lässt sich ablesen, das ist eine Drohkulisse und auch eine Drohkulisse, die nach wie vor recht gut funktioniert.
Also Herr von der Leyen, ist man wieder... Also Trump agiert und der Rest kann nur noch reagieren und schon vorher, dass man denkt, okay, man muss ja gucken, was er vielleicht sagen könnte und wir reagieren dann und hat damit sozusagen das Heft des Handelns komplett aus der Hand gegeben?
Ich glaube, das ist es. Und wenn wir genau ein Jahr zurückgehen, Amtseinschwörung Donald Trump, kurz danach, was passiert? Es war nicht mehr der Golf von Mexiko, sondern es ist der Golf von Amerika. Er hat angekündigt, wir wollen uns auch ganz genau Panama und den Panama-Kanal anschauen. Jetzt geht's weiter und er sagt, wir müssen im Endeffekt die Monroe-Doktrin komplett aufbohren, in die Donroe-Doktrin, in die Donald-Trump-Doktrin eben auch umwandeln. Und wir müssen die westliche Hemisphäre kontrollieren. Insofern, ich glaube nicht, dass ausschließlich Ablenken ist von den Problemen, die er auch zu Hause hat. Und dort ist er massiv unter Druck. Die Umfragewerte gerade jetzt zu diesem Ein-Jahr-Marker sind katastrophal. Aber ich glaube schon, dass er das auch wahrmacht und sagt, ich will ganz oben von Grönland bis runter nach Lateinamerika eben auch dort die amerikanische Dominanz umsetzen. Und ich glaube, diese Strategie ist zumindest so insofern aufgegangen, als dass alle in Davos und bestimmt auch nächsten Monat bei der Münchner Sicherheitskonferenz dort auch Zugeständnisse machen.
Mhm. Herr Bachmann, da Sie ja in den USA leben, wie steht es denn um die USA? Weil Donald Trump hat heute ja sein Land in den größten Tönen gelobt, die Wirtschaftsleistung in den größten Tönen gelobt und das wäre das tollste Land der Welt überhaupt. Wie ist es denn da im Moment gerade wirtschaftlich?
Die Frage beantworte ich gleich, aber ich möchte vorher noch ganz kurz was anderes sagen, nämlich das wahrscheinlichste Ergebnis dieses Framework for a Future Deal, so wurde es ja genannt. Das erinnert mich sehr an deinen Ausspruch im Wahlkampf, the concept of an idea, als es um die Gesundheitsversorgung in Amerika ging.
Also das Konzept einer Idee.
Das Konzept einer Idee, also mit anderen Worten nichts, sondern das ist einfach nur Wortblasen. Und das scheint mir hier auch zu sein. Das wahrscheinlichste Ergebnis, was hier ja passiert ist, dass das passieren wird, was die Amerikaner ohnehin schon hätten machen können, nämlich ihre Militärpräsenz in Grönland auszubauen. Das ist ihnen ja schon erlaubt mit dem existierenden Vertrag mit Dänemark. Da gab es ja auch früher deutlich mehr Soldaten zur Zeit des Kalten Krieges und das wird jetzt vermutlich weiter passieren. Und Trump wird so tun, als ob er das erreicht hätte, während in der Substanz halt gar nichts erreicht wurde, sondern es geht nur um diese Bilder. Also das ist genau der Punkt. Es geht hier um Kommunikation.
Die sieben arktischen Alliierten, USA, Kanada, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island sollen dann sozusagen die Sicherheit gewährleisten.
Ja, aber das hätten sie ja ohne dieses Spektakel aufgrund bestehender Verträge längst tun können. Es geht hier also nur um die Bilder für zu Hause. Und das hängt wiederum mit der innenpolitischen Lage zusammen. Ich meine auch nicht, dass es Ablenkung ist. Das ist mehr als Ablenkung. Das ist ein Politikstil von ihm. Und zwar, das hängt mit seiner Biografie als Immobilienhai, Mafia-Boss und Entertainer zusammen. Das ist struktureller, das ist nicht nur Ablenkung. Und es läuft eben nicht gut innenpolitisch. mit bei Eis überdreht er auch bis in weite konservative Unabhängigkeit. Die Kreise der Swingwähler oder der Wechselwähler finden es nicht gut, was er bei Eis macht. Die Wirtschaftsdaten sind so lala. Es gibt zwar durchaus gutes Wachstum, das ist aber sehr getrieben durch eine spezifische Branche, nämlich die KI-Investitionen. Es ist also kein inklusives, breites Wachstum, das wirklich überall in der Bevölkerung ankommt. Die Lebenshaltungskostenkrise ist nach wie vor massiv da, ist überhaupt nicht gelöst. Im Gegenteil, sie wurde verschlimmert, weil jetzt die Subventionen für die Gesundheitsversorgung auslaufen. Das sind die eigentlichen Brot- und Butterthemen, die Amerikaner interessieren. Die interessieren sich ja gar nicht für Grönland oder ob Grönland ein Territorium von Amerika wird. Aber er weiß auch, dass er diese Probleme nicht mehr lösen wird vor den Midterms und auch vor 2028 nicht. Und insofern ersetzt er das eben mit Spektakel.
Und das kommt dann an, Herr von der Laar, denken Sie?
Zumindest, wenn ich mir die Umfragewerte so ansehe, kommt es nicht an. Aber wenn wir jetzt nur überlegen, das ganze Spektakel, die KI-generierten Bilder, wo Donald Trump im Oval Office sitzt und dann plötzlich Grönland und Kanada und Venezuela alles in der amerikanischen Flagge aufleuchtet. Angenommen, das wäre alles nicht passiert, der Zwist mit Gavin Newsom, dem Gouverneur aus Kalifornien und Macron und all diese Anfeindungen, die kommen, dann hätte wahrscheinlich CNN und die ganzen amerikanischen Nachrichtensender und auch die ganzen Social Media Accounts eben genau darüber gesprochen, dass die Preise der Eier und Bacon nach wie vor hoch sind. Insofern war es wahrscheinlich schon auch eine Blendgranate und insofern politisch extrem clever. Auch das muss man hier an dieser Stelle einmal sagen.
Doch Kommunikationsstrategie, weil man sagt ja auch, der ist einfach so ein Instinktpolitiker.
Bei Trump ist ja alles Kommunikation. Ich glaube, der denkt natürlich in allererster Linie als quasi Produzent seiner eigenen Fernsehshow. Sie haben es gerade gesagt, dass Donald Trump früher natürlich Reality-TV-Show-Star mit You're Fired. Ne? Und ich glaube, so schaut er natürlich auch auf die Medienlandschaft und sagt, wir haben unterschiedliche Staffeln, die wir quasi laufen lassen. Es gibt natürlich die Migrationsstaffel, wir haben die außenpolitische Staffel, die sicherheitspolitische Staffel, die wirtschaftspolitische Staffel. Und jeden Tag gibt es unterschiedliche Charaktere, die eben die neue Folge dann eben auch laufen lassen. Und wir machen an und schauen zu und gucken, was ist heute dann eben auch im Fernsehen. Und das lenkt natürlich auch ab von einigen der Probleme.
Wir dürfen nicht mitspielen in der Serie. Also,
Rolle. Also gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig, Trump als Person nicht als den absoluten strategischen Mastermind zu überhöhen. Ja, diese Dinge passieren natürlich und die passieren auch gestützt von seinem Apparat, seiner Partei, den Leuten, die ihn unterstützen, auch nicht immer hundertprozentig mit seinen Meinungen übereinstimmen. Es gibt auch in der republikanischen Partei Lager, es geht ja jetzt schon darum, wer könnte darauf folgen. Also das ist nur so der Hinweis, dass es natürlich nicht so ist, dass Trump das Mastermind ist und dass sich irgendwie in den Reden nur besonders blöd anstellt oder so. Das ist auch nicht glaubwürdig. Was aber ich hinzufügen würde, abgesehen von diesen innenpolitisch orientierten Strategien, was auch interessant ist, das heißt dann häufig, ich glaube in diesen veröffentlichten SMS, das war ja jetzt auch so, Macrons SMS wurden veröffentlicht, Rotes SMS wurden veröffentlicht, sagte Macron, ich weiß nicht zu Trump, was willst du eigentlich mit Grönland, ich verstehe es eigentlich nicht. Und das suggeriert immer noch so, Trump ist so total unberechenbar und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was er will. Und da muss ich sagen, das stimmt nicht, weil wenn man sich die nationale Sicherheitsstrategie der USA anschaut, die veröffentlicht wurde, ist es ganz klar so, dass daraus deutlich wird, America first, amerikanische Interessen zuallererst, den eigenen Vorteil international so lange erhöhen, wie man kann. Und auch sowas wie zum Beispiel im Iran und in Syrien weiter aktiv zu sein. Viele sagen, das ist doch der totale Widerspruch, man wollte doch sich stärker zurückhalten. Nein, es ist auch Ausdruck dessen, dass man so lange seinen eigenen Vorteil erhöht, wie einem einfach niemand was entgegensetzt. So, wo man kann, solange man kann, wie man kann und gleichzeitig natürlich auch sehr stark in der Verknüpfung mit den wirtschaftlichen Themen, die eigenen Zugänge zu Ressourcen, zu Handelsrouten und so weiter versucht, sehr langfristig zu sichern. Dazu gehört die Arktis. Und auf dieser Ebene ja, so lange weiterzumachen, wie das eben geht.
Bis einem jemand mal widerspricht, Frau Möller, wenn man sagt, der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat ja auch in Davos hat ja ganz klar gesagt, also die Europäer, die sind viel zu unterwürfig und man hätte mal Knieschoner mitbringen müssen für alle Regierungschef und hat sich richtig aufgeregt, dass die Europäer da so schwach sind. Hat der einen Punkt?
Also das eine ist, dass auch vielleicht das eher in die Kategorie Innenpolitik in den USA fällt. Aber selbstverständlich haben die Europäer ein riesengroßes Problem in dieser Lage, weil das, was innenpolitisch in den USA jetzt an Feuerwerk abgebrannt wird, hat im echten Leben in Europa ganz harte Auswirkungen. Nämlich die Frage, ist Europa in der Lage, in der Situation des russischen Angriffskriegs die Ukraine weiter zu unterstützen mit einem Sicherheitsversprechen im Rahmen der NATO, das die Amerikaner sozusagen an unsere Sicherheit bindet. Und was bedeutet das alles jetzt eigentlich? Und das sind existenzielle Fragen. Das heißt, die Europäer können sich nicht leisten, in irgendeiner Form sozusagen diese innenpolitischen Feuerwerke als sozusagen Jazzstar zu interpretieren, sondern die müssen das sehr ernst nehmen, weil es geht um die eigene Verwundbarkeit. Und das Problem ist, dass natürlich die Europäer in der Sicherheit abhängig sind von den USA und sie sind auch abhängig in gewisser Weise von den USA in den Wirtschaftsbeziehungen. Und was sie jetzt versuchen, ist natürlich beide Bühnen zu bespielen. Und auf der einen Seite, die Bilder kennen wir auch aus dem Weißen Haus, werden die Europäer artig eingeladen, da sitzen und versuchen sozusagen Bella Figura zu machen, Einladungsschreiben an die Königshäuser verteilen und so weiter. Auf der anderen Seite aber eben hart versuchen, nochmal neu sich zu sortieren hinsichtlich der Frage, wie können wir europäische Ressourcen bündeln, nicht gegen die USA, sondern für unsere eigenen Themen. Und das hätte Europa längst tun müssen. Das verschärft und akzentuiert Trump jetzt in seiner zweiten Amtszeit auf eine Art und Weise, die gefährlich ist. Ich glaube, das kann man sagen. Und deswegen war heute und gestern bei den Interventionen der Europäer in Davos natürlich auch zu spüren, dass man versuchte, ruhig und entschlossen zu zeigen, was man jetzt alles tut für die eigene Sicherheit und für die eigene Wirtschaft. Aber sozusagen doch auch Nervosität zu merken, dass das eine sehr exponierte Lage ist, in der man eigentlich nicht sein möchte.
Man hat ja schon das Gefühl, dass seit dem Wochenende das Gefühl war, so jetzt reicht es. Also mit der Androhung der Strafzölle gegenüber den europäischen Ländern, die in Grönland Soldaten hingeschickt hatten, da war so ein Punkt erreicht, Herr von der Leyen. War das jetzt richtig oder hat das dann doch sich ausgezahlt, dass die Europäer da Soldaten hingeschickt haben?
Das, was Gavin Newsom gesagt hat, irgendwann ist das Fass einfach auch voll. Ich glaube, das ist am Wochenende passiert und ich glaube, das kann man an mehreren Aspekten festmachen. Punkt eins ist natürlich, dass Macron gesagt hat, wir holen jetzt eben auch die europäische Bazooka raus und schießen im Zweifelsfall eben auch zurück. Punkt eins. Punkt zwei. Wir haben Kanada gesehen, dass dort plötzlich der kanadische Premierminister nach China gefahren ist und gesagt hat, na gut, wenn wir uns eben nicht mehr auf unseren wichtigsten Handelspartner, die Vereinigten Staaten, verlassen können. Und nochmal, Amerika hat maßgeblich davon profitiert, den Handel mit Kanada genauso zu betreiben, wie sie es auch getan haben. Dann werden wir uns eben auch neue Handelspartner suchen und haben die Zölle auf chinesische Autos, die nach Kanada importiert werden sollen, deutlich runtergesetzt. Friedrich Merz ist nach Indien geflogen und will auch dort eben anbandeln mit neuen Deals. Und dann haben wir das Mercosur-Abkommen, das auch eben verabschiedet werden sollte. Nur, und jetzt muss man wirklich mal über die Europäer sprechen, was passiert? Das Ganze geht plötzlich vor den Europäischen Gerichtshof. Insofern, eigentlich ist man in einer Position der Stärke und Europa zieht sich selber den Teppich unter den Füßen weg und ist im Endeffekt jetzt auch hier wieder in kurzer Hose vor Trump.
Und das war einer der, ich habe mir heute nochmal angeschaut, die Rede von Frau von der Leyen gestern in Davos, vor der Abstimmung im Europäischen Parlament zu Mercosur heute. Da hat sie natürlich gepriesen, dieses Abkommen, und hat viel politisches Kapital auch investiert. Das war ja auch unter den Mitgliedstaaten sehr umkämpft. Und hat sozusagen mit Stolz und Strahlen das verkündet. Und jetzt ist sie in der Lage, so dazustehen, dass das Ganze jetzt noch mal in die nächste Schleife geht. Das sind Dinge, die kann sich die Europäische Union zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten. Und es ist, ja, aber wir werden entschieden, aus meiner Sicht sehen, der Europäische Gerichtshof wird natürlich, wie das in Europa so ist, die Gerichte werden sich über das Thema beugen, aber es gibt Möglichkeiten auch sozusagen vorab dieses Abkommen auch ins Werk zu setzen, und ich bin der festen Überzeugung, dass das geschehen wird.
Mhm. Aber das Signal ist trotzdem verheerend. Also ich meine, vor allem die Wirtschaftsentscheidungen, wer wird darauf jetzt, solange diese Unsicherheit besteht, diese Rechtsunsicherheit, Restunsicherheit, wer wird da sozusagen langfristige Investitionsentscheidungen treffen? Das ist einfach Gift für das, was es eigentlich bewirken soll.
Herr Bachmann, was kann denn Trump beeindrucken von Seiten der Europäer?
Ich weiß nicht, ob man ihn wirklich beeindrucken kann. Also eine gewisse Härte, also ich glaube schon zu sagen, einfach, wir verkaufen Dänemark nicht. Wenn du es haben willst, dann musst du vielleicht ein paar europäische Soldaten erschießen. Ich glaube, du musst den Preis hochtreiben für ihn. Ja, klar. Weil das natürlich auch, insofern bin ich mir nicht so sicher, ob wirklich das Harte, diese Mission da irgendwas bewirkt hat. Ich glaube, dass ihm doch im Umfeld viele auch innenpolitisch gesagt haben, das ist kein Gewinnerthema. Venezuela war, da haben sich Europäer sehr drüber aufgeregt, aber da muss man fairerweise sagen, dass das, da hat er durchaus ein bisschen gepunktet sogar in Amerika, innenpolitisch, auch wieder mit einer wichtigen politischen Gruppe, die ihn zum Präsidenten gemacht hat, nämlich den Latinos.
Das war nicht der Punkt, warum er dort gepunktet hat. Ich glaube, der Punkt, warum er dadurch eben auch gestärkt rausgeht, ist, weil es clean war, wie der Amerikaner sagt. Das war clean, im Endeffekt rein und raus. Und niemand hat was gemerkt.
Und 35 Minuten.
Und vor allem aber hat es ein Bild der absoluten Stärke gezeichnet, dass er sagen konnte, egal ob man jetzt Moskau zuschaut oder auch Peking zuschaut, egal welcher Anführer auf der Welt, ihr müsst feststellen, Amerika ist stark. Im Sommer gab es den Truppenaufmarsch in China, die große Militärparade, wo alle gesagt haben, oh Donnerwetter, was die Chinesen mittlerweile alles können. Das sind genau die Bilder, auch die Bilder mit den Luftschlägen im Iran, wo Trump nach wie vor sagt, wir sind der absolute Hegemon, wir können alles
militärisch. Aber Sie sagen, aber Grönland ist kein Gewinnerthema innenpolitisch. Da haben eben auch die demokratischen, viele Republikaner, mehr als 50%.
Das ist eine Umfrage von heute.
Glaube ich, 9%, die da wirklich dafür sind. Die anderen, Großteil interessiert es nicht. Das ist kein Gewinnerthema. Republikanische Senatoren haben ihm klar gesagt, das werden wir so nicht durchgehen lassen. Also ich glaube, da hat er einfach gemerkt, dass das beste Deal ist. Und als Trump probiert eben Dinge aus, so muss man sich das vorstellen, er probiert einfach Dinge aus und wenn dann zu viel Widerstand kommt, dann dreht das eben so um, dass er genau das, dass er die Lösung, die sowieso auf den Tisch lag, verkauft als seine eigene.
Ja, das Merkwürdige war, er hätte ja natürlich heute, einfach auch schon heute Mittag sagen können, wir haben ein Abkommen. Und wir wollen, bereit.
Aber der Effekt, genau wie Sie sagen, das Drehbuch war doch perfekt. Alle haben so heute Mittag noch, waren schon ein bisschen beruhigt, weil er gesagt hat, wir werden nicht einmarschieren, aber nach wie vor wollte er das haben. Und Zölle
werden keine Gewalt anwenden, die Zölle hat er gar nicht erwähnt.
Und dann, jetzt kam einfach die Tickermeldung am späten Abend so auf den letzten Drücker. Er hat jetzt wieder sozusagen die Show gerettet.
Und wenn man jetzt aus der Sicherheitspolitik schaut, Frau Bressan, ist das etwas, was in Richtung Russland und China was Gutes ist, dass man sagt, das beeindruckt die dann schon? Und erhöht China und die Sicherheit?
Ich glaube, China und Russland sind wesentlich weniger nervös, was Trumps Kommunikation angeht, als die Europäer. China und Russland haben ihre eigenen klar artikulierten Interessen, die sie auch vertreten mit einer eigenen Agenda. Und das, wie schon gesagt wurde, würde Europa auch gut zu Gesicht stehen, vielleicht auch einfach mal Ideen produzieren, die eine Schlagzeile wert sind und die aber nicht sich auf Trump beziehen. Also nicht, weil Trump deshalb, sondern auch einfach proaktiv aus einem eigenen Schritt heraus. Es war jetzt immerhin die letzten Tage seit dieser Grönland-Sache so, dass tatsächlich, hatte ich den Eindruck, sich die Debatte verändert hat in Bezug auf die NATO, in Bezug viel ernsthafter Leute nachgefragt haben, geht das denn überhaupt ohne die USA und wenn ja, geht es, wie geht es und auch auf EU-Ebene und was sind wirklich alternative Formate, brauchen wir vielleicht was ganz anderes als die EU oder die NATO, um es zu schaffen, europäische Sicherheit und Abschreckung zu erreichen. Das war auf einem Level, das ich vorher nie erlebt habe. Das war in Reaktion auf Trump. Jetzt wäre es natürlich ideal, wenn das nicht erst wiederkommt, wenn Trump sozusagen die nächste Schlagzeilenavance macht, sondern wenn man daraus jetzt den Schub mitnimmt und sagt, wir entwickeln diese Ideen weiter und nicht immer gerichtet auf Donald Trump als Zentrum der Aufmerksamkeit, weil das ist genau die Strategie, sich selbst zum Zentrum machen, sich selbst als und irgendwie...
Wer müsste da vorangehen?
Das ist merkwürdig, wer da in diese Falle immer geht, selbst auch die Bundesregierung. Richtig. Das hat mich gewundert. Ja. Es wurde auch nach Venezuela, dass diese komplexe Situation und so weiter, die war nicht komplex, es war sehr klar, sondern es war natürlich eine Situation, wo man weiß, man kann die Amerikaner nicht verprellen, wir sind zu sehr von ihnen abhängig und so weiter. Zu offensichtlich darf man das nicht tun. Aber es gibt eine Alternative und die hat Frau Bressan ja beschrieben. Man kann sich nach Europa wenden, ohne dass man sich gegen irgendwen wenden muss und sagen, wir hätten längst uns um unsere Sicherheit sehr viel mehr kümmern müssen. Daran hat uns auch Herr Obama erinnert und andere freundliche Gesichter. Und warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Jetzt ist der Zeitpunkt, das zu tun. Da müssen Sie gar nicht sozusagen in irgendeiner Form auf diese Aggressivität.
viel zu wenig, viel zu wenig in klarer Konsequenz. Es wird weiterhin sehr viel an Grabenkämpfen auch orchestriert zwischen Brüssel und den Hauptstädten, wenn die Kommission versucht, Vorschläge zu machen. Und auch Frau von der Leyen, die, glaube ich, sehr gut versteht, dass es jetzt darum geht, alle Ressourcen sozusagen, die man in Europa hat, im Rahmen der EU, im Rahmen des europäischen Pfeilers der NATO, in den Mitgliedstaaten, zu mobilisieren, um den europäischen Pfeiler für Sicherheit zu stärken. Wir haben viel zu stark noch Reflexe, die sozusagen Mitgliedstaaten gegen die EU-Ebene und so weiter.
Der Grund ist doch bekannt. Ist doch völlig klar, warum. Weil wir folgendes Paradox haben. Die Lösung der Probleme oder die Lösung für Europa, um für Europa bestehen zu können, in einer Welt des 19. Jahrhundertartigen Großmachtpolitik, und die haben wir jetzt, bedeutet ja eigentlich mehr europäische Integration, und zwar auf allen Bereichen, militärisch, ökonomisch. Europa kann nur wachsen, kann nur ähnliche Wachstumsdynamik wie die USA entfalten, wenn es einen großen Markt. Größe spielt jetzt wieder eine Rolle. Wenn Regeln keine Rolle spielen, spielt Größe eine Rolle. Eine schiere Größe, auch für die ökonomische Power, diplomatische Power. Das heißt, Europa müsste eigentlich viel größere Integrationsschritte leisten, als sich das Leute vorstellen können. Gleichzeitig hat jede Mitte links oder Mitte rechts in Europa im Nacken sitzen, meist Rechtspopulisten, manchmal auch Linkspopulisten, die bei jedem Integrationsschritt, der natürlich auch Anfangsschwierigkeiten immer haben wird, sofort möglicherweise Wahlen gewinnen können. Und das ist das eigentliche Paradox im Grunde genommen für jede europäische Regierung.
Aber ich glaube, dass die Lage, in der wir uns jetzt befinden, möglicherweise helfen kann, dass diejenigen, die in der Mitte zu mobilisieren sind für mehr Europa, und wenn man sich Umfragen anschaut, sind die da. Jedenfalls, wenn auch sozusagen etwas unspezifisch da, dass man hier jetzt eigentlich auch politisch sich mehr zutrauen könnte und auch müsste. Ich sage das sozusagen analytisch.
Führung. Dafür brauchen wir politische Führung.
Und ja. Wo soll die herkommen? Also meine Erwartung ist, dass sie auf jeden Fall mit aus Berlin kommen muss. Europas Norden spürt gerade ganz deutlich, was das bedeutet, nicht mehr die eigene Sicherheit garantieren zu können. Deswegen ist Mette Frederiksen.
Aber der Bundeskanzler hat noch nicht mal einen Termin mehr bekommen beim.
Gut, aber er spricht an anderer Stelle und so weiter. Also ich würde das auch nicht überbewerten. Aber diese Form der Ernsthaftigkeit, das sind ja alles europäische Staats- und Regierungschefs, die sich am Ende vor ihrem Amtseid verantworten müssen, Schaden von ihrem Volk abzuwenden. Jetzt sehen wir Mette Frederiksen aus Dänemark, die eine ganz klare Transatlantikerin ist. Ihr Land ist eines der wichtigsten Partner der USA. Die sind überall gewesen mit den USA in den Kriegen der letzten Jahrzehnte. Und die ist jetzt in der Lage, sich so zu positionieren. Das zeigt ja, man kann, wenn man seinen Job ernst nimmt als europäischer Staats- und Regierungschef, nicht mehr so weitermachen wie bisher. Da ist was zerbrochen. Und das löst etwas aus meiner Sicht. Aber das mag vielleicht Wunschdenken sein.
Und die Frage ist ja, was dann noch zerbricht. Also jetzt geht es ja noch weiter in Davos, weil Donald Trump jetzt den Friedensrat initiieren möchte. Also das ein Rat, der eigentlich oder der dazu da ist, im Nahen Osten Frieden zu schaffen. Und mit einer Milliarde kann man sich da einkaufen. Jetzt Putin hat gesagt, dass er die Einladung annimmt zum Friedensrat. Herr von der Leyen, was ist denn das auf einmal? Ist das eine Möglichkeit, Frieden zu schaffen, zum Beispiel in der Ukraine?
Also es gibt natürlich schon einen Friedensrat. Wir müssen nur zu den Vereinten Nationen schauen. Und ich glaube, dort könnte sich Donald Trump und natürlich auch Herr Putin einsetzen, wenn sie denn wollten. Aber ich glaube, das ist einmal mehr genau dieses Stöckchen, das uns Donald Trump hinhält. Dass wir sagen, dort springen wir einmal drüber. Und darüber hinaus ist natürlich, was man im Englischen noch einen Money Grift nennt. Genau. So sagt, wir können hier noch mal extra Geld mit einnehmen. Es hat mir noch niemand gezeigt, wo die Kasse genau auch steht, wo dann diese eine Milliarde gesagt, eben auch mit reinkommt. Er verfügt darüber, wo das Geld dann schlussendlich auch landet. Nehmen wir den Teil raus, weil ich glaube, dazu ist mehr oder weniger alles gesagt, dass sich Donald Trump während diesem ersten Jahr in seiner Amtszeit schon ordentlich bereichert hat. Aber ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, ja, das ist ja durchaus gegeben. The man meets the moment und vielleicht auch the woman meets the moment in diesen Zeiten. Aber ich glaube, es ist so ein Vakuum entstanden, dass Friedrich Merz problemlos dort im Moment gerade auch reinkrätschen könnte. Das haben wir am Wochenende gesehen und gerade auch in Davos gesehen vom kanadischen Premierminister, der eine fantastische Rede gehalten hat, der eigentlich immer komplett außen vor war. Aber jetzt eben, wo sich Leute eben auch nach jemandem sehnen, der integrieren kann, der auch Hoffnung geben kann, aber eben auch genau diese Stärke aufzeigt, das waren die Worte, die genau dieses Vertrauen auch zurückgegeben haben. Aber, und das könnten wir auch in Europa haben.
Ja, aber es wäre, wie soll sich dann jetzt zum Beispiel Deutschland verhalten, was diesen Friedensrat betrifft? Frau Wolfsheim, was würden Sie?
Naja, wenn man sagt, denn da ist die Macht, da ist die Stärke, da ist das Geld, das wäre eine Möglichkeit?
Also die Macht ist vor allem da, wenn man mitmacht. Die Macht ist erstmal noch nicht da, wenn keiner mitmacht. Es ist der Anspruch, das komplett umzuorganisieren. Ich meine, es ist natürlich auch ein Gegenentwurf gegen die Vereinten Nationen, andere Gremien, die existieren. Und es unterwirft oder es würde Friedenslogik komplett dieser Trump-Denke unterwerfen, das Ganze anzugehen wie ein Business-Deal. Und zwar nicht wie ein Business-Deal im Sinne des ehrlichen Kaufmanns, sondern wie eben Trump, die andere Seite so stark wie es geht über den Tisch zu ziehen, Regulierung überhaupt egal und so weiter und so fort. Und das ist nicht erstrebenswert und deswegen kann es auch nicht im Interesse sein, meiner Meinung nach, bei diesem Friedensrat mitzumachen.
Ein Club der Autokraten, würde ich sagen, oder?
Ja, mit Lukaschenko und Herrn Putin an einem Tisch, das ist die Möglichkeit, die man hat. Man muss das ansonsten momentan ignorieren. Man muss es ignorieren und in Ruhe und Beständigkeit weiterarbeiten an den wichtigen Schritten, die auch in Europa passieren in Bezug auf die eigene Verteidigungsfähigkeit. Das ist schon vergleichsweise enorm, was da im letzten Jahr bereits passiert ist. Und diesen Weg jetzt konsequent weiterzugehen, die Europäer würden aus meiner Sicht jetzt ihre Zeit am besten investieren, wenn sie versuchen, sich nach innen zu konsolidieren, weil sie zu viel aufzuholen haben im Bereich von Sicherheit, im Bereich ihrer eigenen Wettbewerbsfähigkeit und natürlich nicht die Welt aus den Augen zu verlieren, sondern die Welt, die Allianzen, die kanadisch-europäische Allianz ist hochinteressant, auch die britisch-EU-europäische Allianz, viele Dinge, die gerade dort passieren, das alles gleichzeitig zu tun und sozusagen anders als das, was wir jetzt häufig sehen, doch ein Stück weit zu ignorieren, welche Sau als nächstes durch das Dorf getrieben wird. Aber einmal eine eigene zu treiben, das wäre
darauf wollte ich gerade hinaus, weil wir warten ja immer, Trump treibt und wir reagieren. Warum machen wir nicht unseren eigenen Friedensrat? Und wir können natürlich sagen, es gibt das alles schon in der UN, aber man muss auch dazu sagen, gerade auch in der öffentlichen Bewertung, welche Rolle spielt die denn wirklich? Was haben die denn wirklich auch in den letzten Jahren hinbekommen in diesem Friedensrat? Der eine blockiert, die anderen kommen nicht darüber hinaus.
Aber die Teilung bei der Ukraine, die Koalition der Willigen, und da gab es doch schon Initiativen.
Naja, aber schlussendlich ist es doch Donald Trump, der dann am Ende des Tages bestimmt, was passiert, was geliefert wird und ob dann eben auch ein Friedensprozess weitergeht. Und wir alle schauen
weil
eben auch...
Weil er die militärische Macht hat.
Also es ist genauso, anderen, nur wenn dieses Argument ist, dass die Europäer sich verbinden müssen, wenn es dort Partner gibt mit Kanada, warum fangen wir nicht selber auch mal an, irgendwas in Gang zu bringen und zu sagen, na gut, fein, dann gibt es halt eben den Europäischen oder den Friedensrat der Willigen, wie auch immer Sie es nennen wollen. Nur ich glaube, wenn ich da draußen hingehe, zur Öffentlichkeit und frage, ist denn die UN wirklich das Potenteste, was es im Moment gibt? Ich glaube, da sagen uns die Umfragen in Deutschland, aber auch in Europa, naja, bisher haben sie es auch nicht wirklich hinbekommen.
Nee, also ich meine, das ist natürlich auch nicht das Plädoyer dafür, dass irgendwie der UN-Sicherheitsrat gerecht, effektiv oder irgendwas sonst wäre. Das ist ja auf keinen Fall. Insofern stimmt das natürlich, dass es auch darum geht, eigene Formate, Initiativen zu finden. Koalition der Willigen wurde schon öfter genannt. Das ist vor allem das wichtige Format aktuell, um zu überlegen, wie man Sicherheit in Europa noch organisieren kann, wenn die USA kein verlässlicher Partner ist. Im Zweifel auch mit Großbritannien in einer Alternative zu den NATO-Strukturen, die zu USA zentriert sind. Was interessant ist, es geht schon seit langem darum, was sind eigentlich militärische Fähigkeiten, die entwickelt werden müssen, damit man auf die USA verzichten kann. Das ist noch ein mehrjähriges Projekt, bis zu einer Dekade. Es muss aber auch um andere Strukturen gehen, ne? Also auch Kommandostrukturen innerhalb der NATO, innerhalb der EU, wie man das organisiert. Also es ist natürlich ein starker Fokus auf Fähigkeiten und Beschaffung von Material und so weiter. Aber natürlich die diplomatischen Kanäle, würde ich schon sagen, haben sich aber auch, und das klang auch an, schon weiterentwickelt. Also die Koordination rund um, wie geht man zum Beispiel mit europäischen Instrumenten gegen wirtschaftliche Handelskriegsführung oder wie auch immer man das nennen will, um. Und das alles, das ist schon so, dass das in diesen Formaten zugenommen hat. Und man hat da schon in Bezug auf die Ukraine ja auch eine eigene Linie entwickelt, Finanzierungsmöglichkeiten noch mal zu mobilisieren innerhalb der EU. Also in Bezug auf das, da ist es aber auch dringend nötig. Ja. Und es ist sozusagen der offensichtlichste Fall.
Ja, ich würde gerne ein konkretes Beispiel nur geben. Venezuela. Die Amerikaner gehen rein und sagen, die Russen sind ein Problem. Was machen sie? Sie gehen dort direkt mit der Navy hin und mit der Coast Guard hin und beschlagnahmen dann eben auch die Schattenflotte. Mhm. Die russische Schattenflotte ist natürlich auch direkt bei uns in Europa. Warum sind wir nicht dort? Warum sehen wir nicht die Bundeswehr und die Marine, die dann dort auch eben mal ein Schiff einfach festsetzt? Ich glaube, das wäre ein einfaches Signal, um zu zeigen, wir können auch und wir sind nicht so komplett abhängig. Ich glaube, da könnten wir durchaus mehr liefern.
Ja, und wir auch können insofern liefern, als wir jetzt als Europäer sehr viel klarer formulieren müssten, was eigentlich die politische Antwort ist auf 2025, auf viele Dinge, die Europa schon längst hätte tun sollen und dieses jetzt unter Druck setzen, nämlich wir brauchen, wie Frau Bressan das sagt, es gibt Koalition der Willigen, das ist in Ordnung, das ist eine gute Nachricht, aber die tragen ja nicht über den Tag hinaus. Und wir brauchen etwas, was im Kontext der europäischen Sicherheitsarchitektur auch politisch mittragen kann. Was ist Europas politische Antwort auf diese Welt, die nicht mehr freundlich zu Europa ist, sondern ehrlich gesagt feindselig an vielerlei Stellen, auch da, wo wir es nie erwartet hätten. Und das braucht ehrlich gesagt gar nicht viel Mut oder irgendetwas, weil wir ziemlich genau wissen, was wir zu tun haben. Die Blaupausen
tut aber nicht. Ich würde mal gerne auf die Ukraine kommen. Also Trump hat heute gesagt, die USA sind weit entfernt. Wir haben einen großen, schönen Ozean, der uns davon trennt. Wir haben nichts damit zu tun. Hat aber dann auch noch gesagt, was bekommen die USA für all diese Arbeit, dieses Geld außer Tod und Zerstörung und riesige Geldsummen für Menschen, die nicht anerkennen, was wir tun. Ist auf die ist da noch Verlass auf die USA? Kann die Ukraine sich darauf verlassen? Und ist das ein Punkt, der innenpolitisch überhaupt eine Rolle spielt?
In den USA? Nein, in den USA spielt das. Obwohl, also die Umfragen sind eigentlich, man muss schon sagen, wenn man die Umfragen der Amerikaner fragt, und eigentlich auch im Kongress gibt es große Mehrheiten für eine schärfere Ukraine-Unterstützung. Die Amerikaner haben dann doch so ein Gerechtigkeitsgefühl, dass der Putin da klar der Schurke ist. Aber am Ende des Tages kann das nicht dominieren, diese ganzen innenpolitischen Krisen, die wir schon angesprochen haben. Das Problem ist, dass Europa sich zurzeit, das wurde ja schon angesprochen, in so einer Zwischenphase befindet. Realistischerweise, nach allem, was ich höre, ich bin auch kein Militärexperte, aber was ich höre, wenn ich mit den entsprechenden Experten spreche, ist, Europa ist objektiv nicht in der Lage, das jetzt alleine zu lösen. Das hängt nicht nur mit den Panzern und dem militärischen Gerät zusammen, das ist vor allen Dingen auch eine Geheimdienstfrage, eine Aufklärungsfrage, eine Satellitenfrage. Das sind übrigens auch Aufgaben, die Europa innerhalb dieser 10 Jahren lösen muss, diese eigene nachrichtendienstliche Fähigkeit.
Das heißt aber, dass wir den USA und Trump im Moment eigentlich nichts entgegenbieten.
Wir müssen parallel fahren. Man muss das eine tun, und andere, vermutlich wird man weiterhin Yes Daddy sagen müssen und ihn zu irgendwelchen weiteren europäischen Königshäusern einladen müssen und peinliche Dinge machen müssen, also aus Existenzgründen. Ja? Also insofern wird man ja,
aber ist das wirklich richtig?
Naja, wenn es ums nackte Überleben geht, tut man viel, beziehungsweise ums Überleben der Ukraine wird man einiges tun müssen. Ja. Es bleibt den Europäern ja nichts anderes übrig. Und das Wichtige ist, und das ist, da bin ich noch nicht so wirklich, oder scheint ja hier keiner so voll davon überzeugt zu sein, dass es vielleicht doch immer noch dieses Mindset gibt, auch in Berlin und Brüssel, so nach dem Motto, naja, jetzt gehen mal warte mal ab, wie die Midterm ausgehen, ja, dann sind da schon mal wieder Demokraten dran, 28 kommt dann und alles wieder gut. Und am Ende kommen also wir dann doch nicht in diese langfristige Strategie. Das ist die große Befürchtung. Wenn man wirklich knallhart auf die europäische Integration in allen diesen Bereichen arbeitet und Europa zu einer Großmacht wieder willens ausbaut, dann kann man im Übergang vertreten, auch noch solche miesen Dinge machen zu müssen und solche peinlichen Dinge zu machen, aber auch nur dann.
Okay, und ist aber die Frage, ob man es hinkriegt. Wir haben morgen den europäischen Gipfel, da schauen wir das mal. Ich würde aber gerne mal darauf kommen, welchen Ton Trump auch setzt. Also wenn er zum Beispiel sowas sagt, wir haben Grönland gerettet, ohne uns würdet ihr jetzt alle Deutsch und vielleicht ein bisschen Japanisch sprechen. Also, Herr Van der Laar, also man muss sich ja schon wundern, dass da jemand steht und Dinge erzählt, die man schon etwas merkwürdig findet. Dann wird danach applaudiert. Es ist ja niemand da rausgegangen aus Protest. Das war ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz anders letztes Jahr. Ja. J.D. Vance, die Europäer so angriff.
Ich habe mir die Rede komplett angeschaut. Es ist während der Rede echt still gewesen. Keine einzige Unterbrechung durch Applaus. Was ich auch bemerkenswert fand, er hat 7-mal Joe Biden, Sleepy Joe Biden, noch erwähnt. Er hat über den Gewinn der 7 Swing States, das sind die 2020er Wahl. Es hat eine gewisse Länge, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ne? Der Punkt, war das komplett überzogen? Wir haben schon über das Spektakel gesprochen. Ich glaube, der zweite Punkt ist wirklich dieser innenpolitische. Er wollte zeigen, wie stark wir sind. Ich will das an einer Szene festmachen. Macron saß ja auch unter anderem dort. Mhm. Und er sagte, Emmanuel, you're sitting in the first row. Sie sitzen dort in der ersten Reihe und er hat auch eine Sonnenbrille auf. Und dann fing er an, die Geschichte zu erzählen, dass ihn eigentlich die Europäer die ganze Zeit über den Tisch ziehen. Und er machte das fest an den Preisen der Medikamente. Überall sind die Medikamentenpreise deutlich niedriger als in den USA, was auch zutreffend ist. Deshalb fahren auch viele Amerikaner hoch nach Kanada, um sich dort eben auch Medikamente einzukaufen. Nur die Art und Weise, wie er das beschreibt, und ich glaube, das geht auf die Rhetorik zurück, dann sagt eben Trump, ich habe zu ihm gesagt, er muss die Preise hochsetzen. Dann sagt Macron zu mir, no, 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 I won't do it, Donald, ich werde das nicht machen. Dann sage ich, yes, you will. Er sagt, no, you don't. Und dann sage ich, yes, you will, and you will do it now. Und dann sagt er, okay, fine. Und das hat 3 Minuten gedauert. Und dann habe ich den Telefonhörer in die Hand genommen, habe das mit jedem anderen Staats- und Regierungschef gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist das für eine, ich glaube, einige würden das als Sandkastenrhetorik eben auch beschreiben. Aber schlussendlich, was dabei einmal wieder rauskommt, ist Stärke. Und solange wir in Europa immer das Gefühl haben, dass wir die Schwachen sind, dass wir auch nicht können, vielleicht auch, weil wir eben nicht mal die Schattenflotte hochnehmen, was wir durchaus militärisch in der Lage wären, sondern Trump nach Amerika, nach innen sendet, aber natürlich auch nach uns, dass wir einfach nicht in der Lage sind, irgendwas dagegen zu tun.
Es ist auch nicht klar, dass wir einen Handelskrieg zum Beispiel wirklich durchhalten könnten politisch. Also jetzt kann man, also was wäre denn zum Beispiel, jetzt mal von der Ukraine abgesehen, was wäre denn zum Beispiel, wenn Trump anordnen würde, dass alle Microsoft-Lizenzen in Europa gekündigt werden müssen? Was wäre dann? Dann würde die europäische Wirtschaft vermutlich zusammenbrechen, ja? Oder Cloud-Dienste. Das sind auch so Dinge. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt den Amerikanern mit Export, verboten, bestimmte, die Europäer haben. Es gibt Dinge, die Amerikaner von den Europäern brauchen. Also man könnte da jetzt Exportrestriktionen aufsetzen in so einem Handelskrieg. Und dann würde Trump sagen, na, dann streichen wir, wie gesagt, die Microsoft-Lizenzen und dürfte nicht mehr verwenden. Wie gesagt, halten wir das durch, ja? Oder hält Europa das durch? Und das sind eben alles Vulnerabilitäten. Es ist nicht nur die militärische, sondern auch diese ökonomische und technologische Vulnerabilität, die Europa.
Das ist schon auch die Frage, kann Microsoft auch wirklich weiter existieren, wenn schlussendlich die ganze Welt sich früher oder später die Frage stellen muss, könnte morgen auch meine komplette Lizenz abgedreht werden?
Das Frage ist, ob Trump das so interessiert.
Für SAP und so weiter und so weiter. Ja, aber das hat schon auch eine Halbwertszeit. Und ich bin da schon auch gespannt, würde dort komplett Silicon Valley, auch wenn sie bereit sind, einen Teil von dem East Wing Ballroom mitzufinanzieren, machen die bei solchen Geschichten mit? Oder ist dort Trump vielleicht auch ein bisschen über seinen Skiern hinaus und muss aufpassen, dass er nicht fällt?
Es ist halt kurzfristig immer ein Risiko, aber natürlich ist es mittel- bis langfristig nicht so, weder so, dass die Amerikaner ein Interesse daran haben, dass Europa wirklich eigene souveräne technische Lösungen entwickelt, noch, dass wir irgendwelche chinesischen oder andere Provider technische Lösungen benutzen. Und deswegen muss man das natürlich auch in den Zeitlinien ein bisschen voneinander trennen. Kurzfristig sehr verwundbar. Dann aber mitdenken, was davon ist wirklich langfristig realistisch, dass das in die Richtung geht. Und so ein bisschen war es ja jetzt auch mit Grönland. Ja? Also kurzfristig hat das zu einem totalen Upheaval geführt. War Grönland mittelfristig wirklich so wertvoll, um einen riesigen Handelskrieg vom Zaun zu brechen? Eher nicht.
Und die Frage ist die Sicherheit jetzt größer? Also ist die Sicherheit in der Arktis, wird die letztendlich jetzt größer, weil man einfach auch mal den Fokus darauf gerichtet hat? Weil man vielleicht jetzt auch mit als
das
NATO dann nicht größer wird?
Das glaube ich nicht. Das klang vorhin schon an. Man hätte die Arktis, es gibt Formate und Kooperationsformate und auch eine US-amerikanische Präsenz. Und
gut, die da würde die Trump-Administration jetzt aber sagen, wenn ich nicht hin kann, stumm mache.
Der mit der Zeit, weil das Problem ist tatsächlich, dass in der Denke hier in Deutschland wirklich häufig nur das Kurzfristige auf dem Plan steht und man da eine Schwierigkeit hat zu unterscheiden, weil zur Methode Trump gehört auch, alles mit allem zu verbinden. Und das heißt, ich kann nie sicher sein, ob ihn das triggert oder das, alles mit allem verbinden, das heißt, und alles kann kurzfristig hochgehen. Aber wichtig ist, den Blick darauf zu behalten, was ist mittel- und langfristig das Interesse, sowohl hier als auch dort. Und das gibt viel mehr Klarheit in das Bild, als es also so kurzfristig
eigentlich. Aber ist das die US-Administration noch mal sehr scharf konturiert in der nationalen Sicherheitsstrategie, wo man aus europäischer Sicht sich fast freuen darf, dass man so ausführlich erwähnt wird, weil das natürlich auch etwas sagt über die Gedankenwelt des Präsidenten und seiner politischen Kraft. Da ist ganz klar ausbuchstabiert und da liest man in einem strategischen Dokument sozusagen auch Hassbotschaften gegen diese Europäische Union, diese Deformation der Geschichte jedenfalls zwischen den Zeilen. Die Dinge, die auch in dem vergangenen Jahr eigentlich schon sichtbar waren, sind da noch mal sehr klar
formulieren. Warum? Weil man natürlich auch ernst nehmen muss, die Macht, die die Europäische Union entwickeln kann, wenn sie als Markt geschlossen auftritt. Und der Versuch, da einen Keil hineinzutreiben, das jedenfalls ist etwas, was in meiner Wahrnehmung auch der Staats- und Regierungschefs in Europa, morgen treffen sie sich richtigerweise, auch sehr viel stärker jetzt verstanden wird als ein großes Problem. Wir sehen ein Europa, das sich sehr viel stärker geschlossen Informationen bringt. Und davon werden wir in den kommenden Wochen und Monaten mehr sehen.
Ist es denn richtig, sozusagen die Strategie zu fahren, die Mark Rutte ja anscheinend fährt, der ihn auch mal Daddy nennt und so? Also die Frage ist ja eher ein Kuschelkurs oder ist es dann richtig?
Das hat Trump, glaube ich, heute sogar aufgegriffen. Er hat diese Daddy-Sache zitiert und so ein bisschen benutzt, um zu zeigen, ich bin ja in der hierarchischen Machtposition. Mhm. Also ich glaube, das zeigt, und ich fand auch, also ich habe das erwähnt, diese veröffentlichten SMS, ich finde das auch komplett problematisch, diese Art der Anschmiegung, ich werde meine Medienauftritte in Davos dafür benutzen, zu sagen, wie toll du bist. So ein bisschen verliert natürlich auch, verlieren dann auch die europäischen, in dem Falle NATO-Generalsekretär, Führungspersönlichkeiten so ihr Gesicht, ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber.
Aber
also ich frage mich, wie weit will man das denn eigentlich treiben?
Aber ist ja nicht genau
das, was
wer würde denn gerne?
Wer würde denn gerne? So ist das. Alles, was geschickt wird, wird auch veröffentlicht. Das weiß auch jeder Staats- und Regierungschef ja inzwischen. Und es gibt Entscheidungen, sozusagen so zu kommunizieren, wie man glaubt, dass das irgendwie was bringt. Und dass das undignified ist, etwas würdelos hier und da. Also ich sehe das ziemlich nüchtern. Europäisches Interesse ist, die Amerikaner jetzt dazu zu bringen, europäische Sicherheit und die Unterstützung der Ukraine zu garantieren. Mhm. Und nicht weiter zu eskalieren in einem Moment, wo Europa verwundbar ist.
Ja. Ich glaube aber, sich selber unglaubwürdig zu machen, sich selber klein und schwach zu machen, ich glaube, dass das nie wirklich zum Ziel führt. Weder bei Trump war das nicht respektiert, aber vor allem eben auch bei den eigenen Wählerinnen und Wählern nicht. Wer quittiert das bei der nächsten Wahl, wenn man das Gefühl hat, der eigene Regierungschef, die eigene Regierungschefin,
die
legt
dann
sich
sehen.
Im Endeffekt
genau. Morgen hat die EU die Chance, nochmal eine Schippe draufzulegen sozusagen und ihre Strategie zu besprechen in Brüssel. Darüber reden wir dann morgen. Erstmal schönen Dank, Frau Müller, Herr von der Laar, Frau Bressan und Herr Bachmann für die Diskussion jetzt. Also morgen sind wir wieder für Sie da. Trump in Europa, bietet Brüssel ihm die Stirn. Bis dann. Tschüss.